Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Bin immer noch fassungslos, weil wir gerade die 10 Minuten Eishockey aufgezeichnet haben und Bernd Schwickerath der Meinung ist, beim Penaltyschießen in der PWHL läuft was falsch. Der Mann hat einfach keine Ahnung. Aber trotzdem, herzlich willkommen hier. Servus.
Herzlich willkommen an den Tennisspieler Herr Fetzer, der meint, eine Person alleine soll alles entscheiden. Vielen Dank.
Es gibt auch Tennis-Doppel übrigens.
Richtig, aber anscheinend findest du ja auch im Doppel dann geil, wenn immer nur einer Aufschlag hat oder eine.
Zum Hintergrund, PWHL, Herr Schwickerath hat sich in den 10 Minuten Eishockey drüber mokiert, dass Marie-Philippe Poulin, die ja selber als beste Eishockeyspielerin der Welt bezeichnet, Penalty um Penalty schießen darf und das einfach extrem unterhaltsam ist. Und Unterhaltung mag er einfach nicht, der Schwickerath. Es mag er einfach nicht.
Doch, ich mag Unterhaltung, aber das ist für mich ein Teamsport. Und wenn eine Mannschaft 5 Penalties hat und 4-mal läuft dieselbe Frau an, ist das für mich kein Penalty-Schießen in dem Sinne.
Skills Competition. Da einfach die Besten schießen lassen, meiner Meinung nach. Wenn ihr hören wollt, wie sich Bernd Schwickerath in den 10 Minuten Eishockey um Kopf und Kragen redet, dann wisst ihr, was ihr machen müsst. Steady.de/bisselhockey. Ab 2,50 seid ihr da im Monat dabei und kriegt einen Podcast an allen Wochentagen. Und dann seid ihr auch...
einfach Fetzers Hot Takes googeln, da kommt ihr da auch hin.
Dann seid ihr auch in der Bisselhockey Fankurve natürlich und dann seid ihr vielleicht in unserer Telegram-Gruppe und dann könnt ihr vielleicht Fragen stellen zum Spieltag oder insgesamt zum Eishockey und wir greifen die denn dann auf. Und geht gleich los. Fangen wir an, oder Bernd? Eine an dich.
Absolut.
Von Andreas, ich kann euch sagen, ich weiß, dass der Fan der Augsburger Panther ist, Andreas, und er sagt, wie schätzt denn Bernd die Lage der Düsseldorfer EG bezüglich Abstieg ein? Es ist ja aktuell relativ eng da hinten, ne?
Also da können wir jetzt eine Stunde drüber reden. Also die erste Antwort ist, muss natürlich sein, keine Ahnung. Also ich meine, das ist alles so eng, da kann jede Woche alles passieren. Und wenn wir mal gucken, dass die DEG jetzt 3-mal in Folge gewonnen hat, was man ja nicht zwingend erwarten konnte, wenn du gegen Tabellenführer spielst, in Mannheim spielst und gegen Nürnberger spielst, die jetzt auch nicht ganz so schlecht drauf sind. Allerdings gewinnt Iserlohn halt auch 7 aus 8. Augsburg gewinnt gegen München, Frankfurt dreht irgendwelche Spiele gegen Straubing und Nürnberg gewinnt noch gegen Köln. Und, keine Ahnung, es ist echt schwierig. Und ich sage mal so, ich finde jetzt nicht, dass die DEG in einer sehr guten Ausgangsposition ist, auch wenn sie natürlich aktuell sogar auf Platz 12 steht und sogar am Platz geklettert ist am Wochenende. Aber ich glaube, das wird eine ganz, ganz enge Kiste und wird sich wahrscheinlich in diesen Direktduellen entscheiden. Und eins der heißesten ist direkt am kommenden Sonntag in Iserlohn. Ich weiß, es ist eine sehr unbefriedigende Antwort, aber ich kann nicht nach vorne gucken. Ich weiß es wirklich nicht. Ich finde es wirklich sehr prekär und die DEG ist eine absolut akute Abstiegsgefahr. Aber ob sie es dann wirklich macht, keine Ahnung.
Ja, ich hätte vor ein paar Wochen
ins Spiel kommen.
Genau, ich hätte vor ein paar Wochen auch noch gesagt, der Iserlohn ist einfach zu weit weg und die holen nicht auf, aber die holen ja auf, ist ja auch heute Thema bei uns im Podcast, die Iserlohn Roosters, was die jetzt hier in den letzten Wochen veranstaltet haben. Übrigens, es gibt ja die Bissl Hockey Fankurve und die sind natürlich hier voll auf Zack. Flo schreibt da, Frankfurt, Augsburg noch 3-mal und Nürnberg, Düsseldorf und Iserlohn noch 4-mal gegen direkte Konkurrenten im restlichen Saisonverlauf. 3-mal und 4-mal, also Nürnberg, Düsseldorf und Iserlohn noch 4-mal Spiele gegen direkte Konkurrenten.
Jetzt mal,
also
Düsseldorf spielt an den letzten 3 Spieltagen gegen Nürnberg, Augsburg, Frankfurt. Also da kann sich auch nochmal, also das ist auch eine totale Phrasenantwort, aber da wird es vielleicht auch ein bisschen Glück oder Tagesform ankommen. Also wer weiß, wie es da bis dahin ist, nachher entscheidet irgendwie ein blödes Powerplay darüber, wer absteigt oder so. Absolut möglich.
Ja, auf jeden Fall super spannend hinten und wir haben es auch schon gesagt, die Ergebnisse sind extrem eng. Es geht jetzt auch dann in vielen Spielen, da mal in die Verlängerung, in Shootout, ich denke, das Wochenende war ein gutes Beispiel dafür, da kriegst du dann natürlich auch, wenn du gewinnst oder holst mal einen Punkt, dann setzt dich auch nicht wirklich ab, wenn du gewinnst, zwei Punkte, es ist trotzdem, bleibt eng, also gerade dieses System jetzt, dass du halt dann wahrscheinlich dann auch sagst, 5 Minuten vor Schluss, hey komm, den einen Punkt der im Abstiegskampf, den nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal mit und dann schauen wir, ob noch ein zweiter kommt, ja, das führt natürlich dazu, dass es da auch richtig eng bleibt und ich glaube, gibt ja nichts Besseres als Spannung da bis zum Schluss. Bleiben wir da vielleicht gleich dran und nehmen eine Frage von Thomas. Da geht es jetzt um den Abstiegskampf und über die Abstiegsregelung. Die Frage lautet, für wie wahrscheinlich haltet ihr die Theorie, dass die Probleme, die Bietigheim gerade hat, und er selber verfolgt Bietigheim sehr genau und sagt, nein, das hat nichts mit dem DEL-Abstieg zu tun, dass diese Probleme eventuell dafür ausgenutzt werden könnten, um wieder pro Closed Shop zu argumentieren. Also Closed Shop heißt eine geschlossene Liga ohne Auf- und Abstieg. Und hat die DEL langfristiges Interesse an einem Auf- und Abstieg? Und wenn ja, sollte es Änderungen an der Punkteregelung, zum Beispiel Stadion in Klammern, geben? Also ich würde jetzt aktuell sagen, die DEL sind ja immer die 14 Teams, die in der Liga spielen. Und natürlich will die Mannschaft, die hinten steht, hat da gar keinen Bock drauf, dass die runtergehen. Und vielleicht auch so Leute wie bei den Nieselon Roosters, Wolfgang Brück oder auch bei den Augsburger Panthern, Lothar Siegel, die auch in der Liga was zu sagen haben, werden da sicherlich dagegen argumentieren und sagen, okay, ist das gut für die Liga? Andererseits finde ich, zur Vermarktung der Liga, jetzt dieser Stand hinten, also so spannend war es halt die letzten Jahre nie einfach. Du hattest vergangenes Jahr, hattest du Bietigheim relativ schnell abgeschlagen, da war klar, der fixe Absteiger steht fest. Jetzt ist natürlich immer noch nicht klar, wer steigt ab und gibt es überhaupt einen Absteiger. Aber dieser Kampf da gegen den Abstieg und um den 10. Tabellenplatz, wenn man es jetzt nur aus Sicht Spannung und wie interessant ist die Liga sieht, was Besseres gibt's doch eigentlich nicht. Und trotzdem gibt's die Gegenargumente, ja, weniger Planbarkeit, bis dann unten jetzt die abgestiegen sind oder Krefeld und Bietigheim, man sieht, es ist echt schwierig, da wieder raufzukommen. Also es ist halt so eine Diskussion hin und her, ne? Also ich habe da auch keinen ganz klaren Standpunkt, ehrlich gesagt.
Also ein sehr guter Punkt von dir mit Brück und Siegel, die sind ja immerhin im Aufsichtsrat der Deutschen Eishockey-Liga, haben da was zu melden und in Zweifel und einer von denen runtergeht, weiß ich auch nicht, ob sich da irgendwann eine Meinung mal dreht, denn ich weiß hundertprozentig, dass es auch andere Vereine gibt, die wieder gegen den Abstieg sind, die es am liebsten wieder aussetzen würden. Jetzt muss man zum Entertainment sagen, ja, für neutrale Zuschauer absolut super. Also wenn man sich die Liga anguckt, wie gesagt, 6 Punkte von Platz 14 bis zu Platz 10 und das 12 Spieltage vor Ende, besser kann man sich da gar nicht wünschen, dann noch halt die ganzen direkten Duelle. Aber für die Standorte selber sind es natürlich überhaupt keine tollen Monate. Ne? Oder ich meine, ja, Iserlohn ist jetzt mal wieder ein bisschen Stimmung da, aber wie sehr da die Angst umging oder wie jetzt auch immer noch bei anderen und bei denen selber die Angst umgeht, das macht ja keinen Spaß, weil da muss ja auch mal sagen, da hängen Arbeitsplätze dran. Wenn du absteigst, ist der Unterschied so groß, was die Vermarktungsmöglichkeiten angeht, was die Sichtbarkeit angeht, auch für Sponsoren. Da wird so viel weniger Geld reinkommen, dass automatisch Leute ihren Job verlieren. Ja, so läuft es nun mal im Leben, könnte man jetzt sagen. Aber es ist ja trotzdem bitter, wenn da irgendwelche Leute, ich meine, klar, die Geschäftsstellen sind eh alle nicht riesig, aber es geht ja auch um andere Leute, die dann im Stadion arbeiten oder was auch immer, ne? Oder sei es das Bütchen um die Ecke vom Stadion. Haben wir über Corona auch schon gesprochen, dass es ja weitaus mehr Leute gibt, die von weniger Zuschauern, weniger Aufmerksamkeit bis hin bei Corona zu gar keine Zuschauer halt davon betroffen sind, als nur die Aktiven auf dem Eis und die Manager auf der Tribüne. Da hängen ja ganz viele Leute dran und das ist natürlich eine schwierige Sache. Deswegen, ich finde trotzdem immer noch, dass Abstieg dazugehört, aber ich verstehe auch einzelne Leute aus Vereinen, die sagen, lass uns bitte wieder abschaffen, weil ich habe hier irgendwie 80% meiner Sponsorengelder sind an der Liga-Zugehörigkeit gebunden.
Ja. Und dann kommt noch das Thema natürlich dazu, bringst du junge Spieler dann in die Liga, ne? Und dann springst du der U23, U20 Spieler, wenn du hinten drin hängst und dürfen die dann Fehler machen, na, wenn es um die Punkte geht und gegen den Abstieg, dann dürfen sie es halt nicht und das ist halt auch so ein Argument.
Genau, und dann spielen die halt auch nicht. Ne? Genau. Also ich meine auch wie Beispiel hier wieder von hier aus Düsseldorf, wie oft die DEG in den letzten Jahren gelobt worden für so ein EHA, so ein EHL, die da eingesetzt wurden. Da lief es aber auch sportlich meistens. Jetzt aktuell siehst du, so ein EHAM, so ein Bazetski, kriegen kaum Einsatzzeiten. Ne? Die turnen da in der 4. Reihe rum. Es wird, wenn es eng wird, auf 3 Reihen umgestellt, meistens irgendwann. Ja, das hilft denen ja auch nicht weiter. Klar muss man jetzt sagen, immer, es geht hier um den Abschied des Vereins und nicht um irgendeinen Spieler, der in 2 Jahren vielleicht irgendwo anders spielt, 5 Minuten mehr gespielt hat. Die Diskussion verstehe ich natürlich. Aber besser macht das die Situation für junge Spieler auf jeden Fall nicht, wenn dein Team unten drin steht.
Also wir können es nicht endgültig beantworten, natürlich diese Frage, wie auch die Liga drüber denkt, aber wir können sagen, dass es auf jeden Fall Stimmen gibt, die gegen den Abstieg weiterhin sind oder wieder sind.
Ja, absolut. Haben mir Leute so zu mir selber gesagt. Leute, die in der Liga echt zu melden haben. So, ich bin ganz klar gegen Auf- und Abstieg.
Thomas fragt, da sind wir jetzt in Ingolstadt. Sollte der EHC Ingolstadt über Mark French diskutieren? Da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Nein. Also, das ist natürlich jetzt keine gute Saison. Auch dieses Wochenende war schlecht. Als einzige Mannschaft keinen Punkt geholt. Riesenparty am Freitag, 60 Jahre. EHC Ingolstadt, Choreo, super geil, aber halt eine 0-2 Niederlage gegen den Tabellenletzten, gegen die Iserlohn Roosters. Kein Tor geschossen da, dann insgesamt nur 3 Tore am Wochenende. Chancenverwertung war es aber ehrlich gesagt auch gegen am Freitag. Also wenn die Chancen nicht da sind, dann sage ich eher, schaut auf den Trainer. Wenn die Chancen nicht reingehen, dann würde ich sagen, klar, das ist auch mit Selbstvertrauen zu tun und auch für das Selbstvertrauen ist der Trainer zuständig. Aber dann liegt es vielleicht doch eher an den Spielern. Und es sind nur 6 Punkte auf Platz 6, also auf dem direkten Playoff-Platz. Das ist auf jeden Fall noch machbar. Und es zeigt sich halt dann doch, dass wahrscheinlich diese Saison 22, 23 mit der Vizemeisterschaft, dass sie da overperformed haben und dass da einfach alles geklappt hat und jetzt aktuell wenig klappt. Aber wenn du einen Trainer hast, der dich zur Vizemeisterschaft führt und der Spieler weiterentwickelt, ganz offensichtlich, Stachowiak, Hüttl, Enriquez Morales und so weiter und so fort, Philipp Kraus, dann nach einer schwächeren Saison wäre das für mich zu früh dann zu sagen, ja, wir trennen uns von dem.
Ja, bin ich total bei dir. Also grundsätzlich bin ich ja eh kein Freund immer von diesen ständigen Trainerfeuern, weil man sieht ja, bei den meisten Teams bringt auch nichts. Ja, Iserlohn kann man jetzt sagen, ne, da hat sich schon was gewandelt, aber bei vielen ist es ja dann, wird es ja meistens nicht besser. Also traditionell schmeißen ja eher Teams aus der unteren Tabellenhälfte einen Trainer raus und die wenigsten davon stürmen dann alle nach oben. Ne. Ich muss natürlich bei Ingolstadt sagen, dass die Saison schon eine echte Enttäuschung ist. Ne. Du hast aktuell deutlich mehr Niederlagen als Siege, du hast ein negatives Torverhältnis und sowas. Bist nicht mal in der oberen Tabellenhälfte. Ich finde, das kann halt nicht der Anspruch sein, ne, für eine Mannschaft wie Ingolstadt, wo auch echt gut Geld unterwegs ist. Ne. Das darf man auch mal nicht vergessen. Ne. Das ist zwar nicht das größte Stadion und das ist nicht der größte Verein, das ist nicht der größte Name, aber finanziell sind die schon, also sind die auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte. Das heißt, das ist jetzt schon schlechter, als man eigentlich denken konnte oder als man erwartet hat. Aber die Frage ist ja immer, wer wäre denn die Alternative? Also fällt dir spontan ein Trainer ein, wenn du sagst, okay, French muss weg, wir haben da einen guten im Hintergrund.
Ja, Schäden ist ja jetzt schon in Iserlohn, also den kannst du nicht zurückholen. Ne? Ah, der war ja schon mal da, stimmt. Nee, ja.
Nein. Post in Krefeld.
Genau, das ist halt so das Ding.
Können, ne? Ja, nee, genau. Ernsthaft, also ganz ehrlich, mir fällt jetzt spontan keiner ein, indem ich sage, ja, der macht es auf jeden Fall besser als French.
Genau, also auf dem Trainerkarussell sitzen halt immer die gleichen Leute und jetzt Mark French ist einer, der damit aufgestiegen ist in der vergangenen Saison auf dieses Trainerkarussell, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ja, das ist er auf jeden Fall, der passt super zu Ingolstadt und jetzt so mitten in der Saison oder dann irgendwie nach dieser Saison dann einen völlig neuen zu holen, weiß ich nicht, es hat doch mit ihm eigentlich ganz gut funktioniert.
Ja, nachher ging ja noch, da könnte man immer sagen, der hat dann wenigstens noch die Vorbereitung und sowas, aber wäre ich trotzdem auch im Fall von Ingolstadt gegen.
Frage an Bernd und Fetzi von Roblo. Habt ihr Kontakt oder Telefonnummern von Spielern? Ja, haben wir schon. Bernd deutlich mehr als ich auf jeden Fall. Also es gibt schon die Möglichkeit, auch Spieler mal direkt zu kontaktieren. Kommt immer auch ein Pressesprecher drauf an, wie viel der zulässt.
Genau, in Düsseldorf wird sehr, sehr viel zugelassen. Da kriegt man jede Nummer, die man haben will. Da kann man mit allen sprechen. Und ich habe natürlich auch diverse Nummern. Und trotzdem ist es jetzt nicht so, als würde ich mit denen irgendwie privat texten. Ne? Sagen wir so, 1, 2, da gratuliert man vielleicht ja nochmal zum Geburtstag. Oder wenn man sieht, nach dem Spiel schreibt man nochmal, hey, gutes oder schlechtes Spiel von dir oder sowas. Aber ich vermeide eigentlich schon, dass man irgendwie auch nur ansatzweise sowas aufbaut, was eine Form von Privatsverhältnis wäre. Weil ich muss die Leute halt bewerten und dann finde ich das nicht gut, wenn man irgendwie, also befreundet wäre eh ein viel zu großes Wort, aber ich mag das auch nicht, wenn man dann so zu eng ist. Das würde ich absolut vermeiden.
Und du duzt die Spieler beim Magenta Sport, wir siezen natürlich. Ja? Also das sieht man schon wieder, dass wir extreme, beim Fernsehen hast du einfach mehr Distanz natürlich dann auch zu den Leuten. Das ist ja
absolut
bekannt.
Und ich meine, aber ehrlich jetzt, ich meine, wir sind fast ungefähr im gleichen Alter. Ich bin jetzt ein bisschen älter als die meisten Spieler, aber jetzt auch nicht so viel. Und manche Spieler, also so ein Bernhard Ebner zum Beispiel, den kenne ich halt auch seit 10 Jahren. Ne? Also wäre absurd, wenn wir uns siezen würden. Ne?
Weitere Frage von Roblo. Sollte es eine öffentliche Talkrunde geben mit Liga-Offiziellen und Reportern und Teamverantwortlichen, wie im Fußball, der Doppelpass? Also mehr Öffentlichkeitsarbeit oder öffentliche Arbeit für mehr Transparenz. Doppelpass im Eishockey. Unbedingt. Auf jeden Fall auch auf dem Niveau.
Zwei Linien Pass könnte man das nennen.
Was? Zwei Linien Pass. Aber da kannst du, genau, da habe ich auch, da habe ich sofort ein Bild im Kopf bei zwei Linien.
Ohne Scheiß. Im Deutschen einfach in eine Runde mit fünf Leuten, die alle koksen, weißt du, was da los wäre, ne?
Vom Feind. Ja, okay. aber grundsätzlich muss ich ja schon sagen, hat sich da ja in den letzten Jahren auch viel getan. Es gibt alle zwei Wochen die Eishockey-Show, wo eben dann auch die Protagonisten zu Wort kommen. Es gibt Podcasts, Vereinspodcasts, die über Vereine berichten und über die diskutieren, die auch Gesprächspartner haben. Aber klar, so eine größere Runde würde auf jeden Fall, wird Spaß machen, denke ich.
Ja, ist natürlich das Problem, dass du das nicht sonntags morgens machen kannst in der Liga. Das funktioniert ja nicht. Und sonntagmorgen ist halt schon mal dieser klassische Stammtisch-Tag sozusagen. Ich weiß auch nicht, ob es immer eine Talkrunde sein muss, aber ich würde mir zusätzlich zur Eishockey-Show noch eine andere Magazinsendung gerne wünschen, wo zumindest dann nochmal alle Tore gezeigt werden. Also kleine Eishockey-Show werden auch mal Tore gezeigt, aber jetzt halt nicht so chronologisch nochmal die Spieltage durchgegangen. Das finde ich immer ganz cool. So ein kleines Update, so ein bisschen wie dieses NHL on the Fly, ne? Also, ja, weiß nicht, 20 Minuten würde mir schon reichen. Schnell ein paar Tore, zwei, drei Stimmen und dann eben nicht die Spielerstimmen vom nach dem Spiel, sondern vielleicht noch mal zwei Leute, die auch mal was Kontroverses diskutieren oder so, fände ich schon nicht schlecht, muss ich sagen.
Und dann gibt's noch eine Frage, dann beenden wir die Fragerunde ziemlich ausführlich heute, aber wunderbar interessante Frage auch mit dabei, vielen Dank. Von Roblo nochmal, wie die Vorbereitung eines Kommentators auf ein Spiel aussieht, Bernd.
Ja, ich fahre zum Spiel. Manchmal habe ich mir die Aufstellung schon vorher aufgeschrieben und so drei Themen und dann fällt mir auf, ich arbeite ja gar nicht mehr Fernsehen.
Ja, also jeder Kommentator macht das anders, würde ich sagen. Grundsätzlich, ich habe persönlich mein Vorbereitungsdokument, wo einfach die Informationen zu den beiden Mannschaften.
Da gehe ich direkt mal rein. Der Herr Fetzer hat so einen mobilen Drucker, ne? Und der ist einmal ausgefallen, was auch immer, hat er mir geschrieben von dem Spiel in Düsseldorf, immer, kannst du mir das ausdrucken? Ich dachte, das ist doch kein Problem, druck ich mir jetzt hier drei Seiten aus. Da waren irgendwie 20 Seiten auf Schiff.
Nein, 20 Seiten sind es nicht. Nein, 20 Seiten
sind es nicht. Alter, das war einfach krank. Das war ein halbes Buch, was du mir da gegeben hast.
Ja, aber das Ding ist ja, das entsteht ja auch über Wochen, Monate und Jahre. Also da hast du bei jeder Mannschaft, hast du einfach, das wird ja dann abgedatet. Klar, die aktuellen Zahlen kommen da immer rein, die aktuellen Statistiken.
Dass du nicht jede Woche die 20 Seiten neu schreibst, aber trotzdem finde ich schon krass, wie viele Sachen du zu jedem einzelnen Spieler da aufgeschrieben hast. Also nicht nur Zahlen, sondern auch so Persönliches oder einfach so Stichworte, wo du dann eine Geschichte erzählst, wenn es sich halt gerade vom Spielgeschehen her anbietet. Und das, also fand ich schon beeindruckend. Also so vorbereitet gehe ich nicht mehr in die Saison, wie du jedes einzelne Spiel.
Ja, aber ich meine, ich habe ja auch dann 1,5 Stunden was zu erzählen dann in den Spielen und manchmal sind die Spiele halt auch so, dass sie vielleicht dann früher entschieden sind und nicht so viel hergeben und dann brauchst du halt mal auch mal eine Zusatzinformation zu den Spielern und die stehen bei mir halt dann einfach, also ich mache mir auch tatsächlich so ein Line-Up. Früher habe ich mir sogar das Line-Up zweimal ausgedruckt und dann überklebt, wenn sie was geändert haben. Jetzt schreibe ich mir einfach um, dass die und die zusammenspielen in einer Reihe. Aber ich habe wirklich so die 4 Reihen und dann die 3 Verteidiger und dann unten die 2 Torhüter. Und da eben zu den aktuellen Statistiken.
6 Verteidiger, aber das lernst du noch, kein Problem.
Die 3 Verteidiger-Reihen, sorry, also die 4 Sturmreihen, die 3 Verteidiger-Paare, so heißt es ja, genau. Oder vielleicht auch noch einen 7. Verteidiger, ja, kann auch passieren. Oder es ist halt dann der 13. Stürmer, der kommt dann unten noch mit dazu. Und dann stehen da eben die Statistiken natürlich drauf, die aktuellen, aber dann auch so Geschichten wie so total banale Sachen. Also hilft auch manchmal zu wissen, ist jemand ein Rechtsschütze und ein Linksschütze, wenn du Mannschaften nicht so oft siehst. Ja? Also manche aus dem Norden oder aus dem Westen habe ich vielleicht 1-2 Mal in der Saison. Dann hast du auch nochmal neben der Rückennummer da nochmal einen Hinweis, ist es Rechtsschütze, ist es Linksschütze, dann kannst du ihn besser erkennen. Und dann eben natürlich so ein bisschen Erfolge, Werdegang, wo kommt der her? Und so die aktuellen Informationen dann immer, hat jemand einen Pointstreak oder gibt es jetzt halt so eine interessante Geschichte jetzt vor diesem einen Spiel, die kommt dann immer handschriftlich noch mit dazu und natürlich die entsprechenden Vorberichte in den Zeitungen lese ich dann natürlich, ja, zum Beispiel dann in der Rheinischen Post. So, das war die Fragerunde aus der Büssel Hockey Fankurve, kamen die Fragen, vielen Dank dafür, nächste Woche gerne wieder und dann gehen wir rein in die Show und also in die aktuellen Themen und sprechen heute einmal über die Iserlohn Roosters in der DEL und insgesamt so den Abstiegskampf, die Aufholjagd. Und dann schauen wir auch noch in die NHL, denn Patrick Roy ist zurück als Trainer der New York Islanders. Geiler Typ. Und das erste Spiel haben die Islanders ja schon gewonnen. Bernd, 2-mal gewonnen am Wochenende haben die Iserlohn Roosters. Und ich muss echt sagen, vor ein paar Wochen hätte ich nicht daran gedacht, dass die nochmal so aufholen. Und jetzt auch unter Doug Shedden, dass die diesen Lauf entwickeln. Es gibt so ein paar Zahlen, die vermuten lassen, dass das vielleicht jetzt auch nicht ganz so nachhaltig ist, aber Fakt ist einfach, die holen auf, die gewinnen Spiele, die schießen Tore, die haben Selbstvertrauen, Stimmung ist wieder gut und die sind voll drin, voll dabei.
Ja, und wie du richtig sagst, ne, dass die das nochmal so drehen, ich hätte es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, weil es war ja nicht so, als hätte es sofort diesen Trainereffekt gegeben. Ne? Shannon stand zum ersten Mal hinter der Bank, hinter der Bande oder auch hinter der Bank, Mitte November. Und dann gab es Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg und dann 6, 7, 8 Niederlagen in Folge. Und da habe ich gedacht, ja, das hat sich ja richtig gelohnt, dieser Trainerwechsel. Ne? Aber seitdem, irgendwie seit kurz vor Silvester, ist da irgendwas passiert. Also es war dieser 4-0-Sieg gegen Frankfurt, der da irgendwas freigesetzt hat. Dann gab es irgendwie einen Shootout-Sieg in Köln. Ja, und seitdem läuft's. Ja, du hast recht, es gibt auf jeden Fall Zahlen, die nicht für sie sprechen, sei es Corsi, sei es Torschussverhältnis, sei es Expected Goals, da sind sie bei weitem nicht so gut, wie jetzt die Ergebnisse aussehen. Aber im Grunde genommen ist das ja scheißegal, ne? Weil sie halt immer schaffen, im letzten Drittel gut zu sein und entweder Dinge über die Zeit bringen oder Spiele noch drehen. Und ich finde auch, bei aller Kritik, die ich ja auch grundsätzlich an der Spielweise habe, es ist schon offensiver geworden, es ist schon fordernder geworden. Und es gab jetzt auch Spiele wie gegen Augsburg oder das erste Drittel gegen Wolfsburg, da haben sie den Gegner auch wirklich dominiert.
Ja. Und also was auffällig ist, sie machen viel über die Special Teams, übers Überzahl. Ja. Also sie haben jetzt im Januar, ich nehme jetzt mal den Januar, diese 7 Spiele, haben sie eine Quote von 44,4% in Überzahl. Also 8 Tore da geschossen, jeweils Bestwert. Dann auch die Tordifferenz in den Special Teams ist plus 5, genauso gut wie Straubing im Januar. Die Quote Überzahl und Unterzahl zusammengerechnet ist auch top. Also auch das Unterzahl ist jetzt vielleicht nicht so herausragend wie das Überzahl, aber sehr, sehr gut mit über 86%. Und über diese Special Teams kannst du natürlich viel machen. Und es erinnert mich so ein bisschen an eine Saison vor ein paar Jahren, wo Iserlohn da mal länger unter den Top 8 war. Und die hatten auch von den Corsi-Werten und also Schussanteile dann auch, Expected Goals gab es jetzt damals noch nicht als Statistik. Aber da, also die waren eigentlich in jedem Spiel, was eben die Torchancen anbelangt hat, schwächer. Aber sie haben die Buden dann einfach gemacht, weil sie die Qualität im Abschluss haben. Und, also jetzt haben wir die Offensive angesprochen, du hast halt einen Jenicke, der absolut on fire ist jetzt aktuell. Und das kann dann mal passieren, dass einfach über einen längeren Zeitraum auch eine Mannschaft heiß läuft oder ein Torwart heiß läuft und einfach die Schussquote und die Fangquote dann entsprechend hoch ist. Und das wirkt sich dann auch auf die Ergebnisse aus.
Ja, es hängt natürlich wirklich an einzelnen Leuten. Du hast gerade schon ein paar angesprochen, Jenicke ist einfach nur Wahnsinn. Und ich muss auch zugeben, ich hätte ihm nicht zugetraut, dass er, ich meine, der Mann ist 35, dass der nochmal so aufdreht, gerade in so einer entscheidenden Phase. Der hat ja diese 8 Spiele alle gemacht, von denen 7 gewonnen wurden. Und in der Phase hat er einfach weniger als 2 Gegentore und fast eine 95er Fangquote. Und das eben nicht über 2, 3 Spiele, das kann mal passieren, sondern über 8 Spiele. Das finde ich wirklich schon krass. Und offensiv, du sprichst die Überzahl an, das, aber sonst auch die erste Reihe, ne, mit Cole, Boland und Cornell, einfach krass. Also die Typen haben 10 Tore geschossen, allein die 3, ne, in diesen 8 Spielen. Und das ist einfach beeindruckend. Jetzt muss man natürlich sagen, Schussquote natürlich auch krass. Boland ist bei fast 30%, ne. Das wird der auch nicht durchhalten bis Ende der Saison, ist auch klar. Aber es ist genau die Phase jetzt, in der beide Sachen funktionieren. Dein Torwart hält mehr, als er müsste, und deine Stürmer vorne treffen mehr, als sie eigentlich müssten. Und dann gewinnst du halt Spiele. Ob das wirklich nachhaltig ist, Jenicke hat ja im Interview, ich glaube am Freitag war es, nach dem Ingolstadt-Spiel selber schon gesagt, naja, wir werden jetzt nicht jedes Spiel gewinnen bis Ende der Saison, ne. Das werden sie natürlich nicht tun. Aber trotzdem muss man sagen, sie sind zum richtigen Zeitpunkt genau da und es funktioniert. Frage ist, wie lange noch?
Cornell hatte ja wirklich einen extrem schwachen Start in die Saison und was jetzt seine Zahlen anbelangt, natürlich keine Chance, da ranzukommen an die vergangene Saison, aber jetzt anscheinend auch zur entscheidenden Phase dann doch wieder da. Und dann ist Doug Shedden wohl doch der Mann auch gewesen, der das irgendwie freisetzt. Ne? Also es ist ja schon einer, der, denke ich, motivieren kann, der wahrscheinlich auch dazwischen haut, wenn ihm was nicht passt, der Dinge extrem klar anspricht. Und ja, dann ist es wohl doch das, was Iserlohn gebraucht hat jetzt in der Phase. Einfach so ein Typen, der ja vielleicht auch so ein bisschen eine Scheißegal-Mentalität da platziert hat in den Spielern.
Ja, glaube ich auch. So ein bisschen nach dem Motto, draußen glaubt keiner mehr an euch, lass uns aber bitte an uns glauben. Ne? Und ich glaube, da kann aber was entstehen. Und was man rein taktisch auch sagen muss, ich fand ja, dass die unter Poss viel zu defensiv gespielt haben. Also ich habe sie ja 3-mal in der Halle gesehen, 2-mal noch davon unter Poss, wenn mich nicht alles täuscht. Und da haben die ja teilweise zu Hause erst ab der Mittellinie angegriffen. Da habe ich immer gedacht, ja, Moment mal, das, ihr habt doch extra so eher jüngere oder Skilltypen geholt. Dann spielt ihr ein bisschen nach vorne. Also klar, man braucht jetzt nicht wie München unter besten Jackson-Zeiten irgendwie mit drei Leuten hinter den Bullypunkten vorchecken oder sowas. Ne? Das muss man ja auch nicht machen. Aber man soll die ein bisschen mehr spielen lassen, nicht nur destruktiv, nicht nur zerstören, auch mal selber eine Idee haben, wenn man den Puck hat. Und ich finde, das siehst du jetzt. Ne? Also klar, sie laufen noch in Konter und sie haben auch immer noch Phasen, in denen sie dominiert werden, wo dann Jeneke die retten muss, gerade jetzt am Freitag in Ingolstadt war ja, also da muss ja Ingolstadt eigentlich 2-3 Tore machen. Ne? Und dann hätte sich Iserlohn noch nicht beschweren dürfen. Aber trotzdem, die Grundidee, finde ich, ist jetzt eine andere. Die ist offensiver und irgendwie aktiver. Und das gefällt mir ganz gut.
Ja, und das, also das kennen wir von Doug Shedden ja auch schon aus seiner Ingolstädter Zeit. Schon einer, der viel auf Laufstärke auch setzt. Und dieses, ja, in Ingolstadt war es teilweise dann so ein bisschen wild, dieses Hin und Her und total offen, aber anscheinend kommt das Iserlohn auch entgegen, wenn die mit Tempo nach vorne spielen können und dann irgendwie dann auch vor heimischem Publikum so nach vorne gepeitscht werden, das ja passt jetzt und es passt ja auch dann irgendwie zu dieser Jetzt-oder-Nie-Mentalität, weil also der Abstand war ja riesengroß. 7-9 Punkte ist halt schon viel, würde ich sagen, wenn du einfach in der Phase nichts gewinnst. Aber wenn du da mal einen Lauf hast, dann kannst du 7 Punkte halt sehr, sehr schnell aufholen. Und wenn die anderen halt mal einen Punkt, mal keinen, mal zwei, vielleicht mal einen Dreier zwischendrin, aber du holst immer 3 Punkte, dann bist du halt dran. Und jetzt hat Iserlohn 43 Punkte, davor Augsburg 44, Düsseldorf 45, Frankfurt 47, Nürnberg 49. Und müssen wir wirklich sagen, das sind jetzt 5 Mannschaften, die absteigen können, die noch auf den letzten Tabellenplatz rutschen können.
Ja, die hatten sogar mehr. Die hätten am 32. Spieltag 11 Punkte Rückstand. Da habe ich mir gedacht, was ist. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wie es bis dahin lief. Da ging es ja um mehr als Punkte, ne? Erinnern wir uns. Es gab richtig Protest von den Fans. Mehrere Male mit Spruchbändern, mit Pfeifkonzerten, mit Hommel rausrufen, dann Hommel weg, Trainer raus. Manche Spieler wurden schon zum Teufel gewünscht. Was hat der denn da geholt? Das sind alles nur Leute, Iserlohn, die da abcashen wollen und sowas. Und vergessen wir auch mal nicht, wie oft die richtig abgeschossen wurden. Ne? Die haben 5-mal allein bis Ende November mit mindestens 5 Toren Abstand verloren. 1-7, 2-8, 0-7. Also es waren ja jetzt nicht so Spiele, wo du sagst, ja gut, du warst eigentlich dran, aber wenn du halt unten drin stehst, hast ein bisschen Pech und verlierst dann irgendwie 4-2 oder sowas. Ne? Nee, die haben dann 0-7 verloren und sowas. Richtige Klatschen bekommen. Und das macht ja auch was mit so einer Mannschaft. Und auch deswegen hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass die auf einmal so einen Lauf starten, aber so ist es verrückt.
Obwohl es jetzt so gut gelaufen ist, zuletzt immer noch ein Torverhältnis von minus 51. Und das jetzt nach der Siegesserie. Die
Klatschen bekommen,
genau. Ne? Ja, also 145 Gegentore, das sind die
und
meisten.
Und sie gewinnen ja jetzt auch nicht sonderlich hoch. Also klar, jetzt einmal gegen Augsburg war ein bisschen souveräner, aber sonst gewinnen sie ja eigentlich mit 1-2 Toren Abstand maximal. Ne?
Ja, aber die Siege brauchst du halt jetzt. Du brauchst die engen Spiele, musst du jetzt gewinnen und also. Es wird halt jetzt auch in der letzten Saisonphase, es gibt extrem viele direkte Duelle auch zwischen den Mannschaften, die hinten stehen. Also es geht da wirklich um diese Spiele und da ist völlig egal, wie du gewinnst und wie hoch du die gewinnst. Du musst halt die 3 oder mehr Punkte holen als der Gegner. Entweder 3 oder 2, um halt näher ranzukommen, vorbeizuziehen oder sich halt den Gegner vom Hals zu halten.
Ja, und du merkst halt auch gerade dieses, erstens wieder so die totale Einheit mit dem Publikum. Und du merkst halt auch dieses, was man im Sport ja immer schwer erklären kann, einfach dieses Momentum haben, Selbstvertrauen haben. Jetzt denkst du eben nicht mehr diese Millisekunde zu lange nach, weil du irgendwie nicht ganz sicher bist, klappt das jetzt, sondern du machst es einfach. Und dann bist du ein bisschen schneller und dann kommt das Ding an und dann kommt der nächste Pass wieder und es sind einfach so Automatismen, die dich dann einspielen. Und auch wahrscheinlich, wir sind natürlich nicht drin, aber man kann sich ja vorstellen, wie die Stimmung in der Kabine gerade ist. Die werden wahrscheinlich alle vor Selbstvertrauen strotzen, mit einer ganz breiten Brust da alle rumlaufen. Und vor 3, 4, 5 Wochen saßen die wahrscheinlich nicht alle, aber einige wie ein Häufchen Elend in der Kabine haben keinen Ton gesagt, sind beleidigt nach Hause gefahren. Ne? Das ist ja auch dann was völlig anderes. Und ich sag dir, am Sonntag gegen Düsseldorf, das wird so brennen, die werden da auftreten nach dem Motto, was wollt ihr denn von uns?
Ja.
Wir sind Iserlohn, wir gewinnen alles und unsere Halle hasst euch wie die Pest und genauso wird es auch laufen.
Ja, und wir haben halt, also wenn wir auch diese Zahlen, diese Corsi-Werte und so weiter, Expected Goals, was alles eigentlich gegen Iserlohn gesprochen hat während dieser 7 Spiele-Siegesserie, auch gepostet auf Instagram, da kam ein Kommentar von Jonas, auch der ist Fan der Iserlohn Roosters und sagt, immer Glück ist Können mit so einem Smiley natürlich mit dazu, aber es stimmt auch irgendwie, und schreibt, man merkt einfach, dass die Mannschaft mit einer breiten Brust spielt, Seilersee ist wieder eine Festung, ja, also wirklich auch diese Einheit zwischen Mannschaft und Fans ist anscheinend wieder da, eben Special Teams funktionieren, sagt er auch, Andi Jeneke ist hot, ist einfach auch so, hält richtig stark, und er sagt, wenn das Selbstvertrauen bis Saisonende anhält, ist der Klassenerhalt realistisch. Statistiken sind am Ende des Tages auch nur Zahlen, ne Bernd? So ist das.
Ist ja auch so, absolut, aber man muss trotzdem sagen, ein Spiel wie in Ingolstadt mit der Leistung, mit dem Chancenverhältnis, gewinnst du halt auch nur einmal so. Ne? Das ist natürlich jetzt aktuell passiert, passt zur Lage. Aber ich sag dir so, wenn du 4-5 Mal so auftrittst wie in Ingolstadt, gewinnst du halt nicht 4-5 Mal. Die mussten dann aber wieder anders auftreten, wie sie jetzt gegen Wolfsburg oder davor gegen Augsburg gemacht haben. Ne? Und das kriegen sie gerade ganz gut hin. Eine Mischung aus, also sagen wir mal so, sie gewinnen die Spiele, in denen sie besser sind, und sie gewinnen die Spiele, in denen sie schlechter sind. Und das ist halt die Kunst. Ne?
Vor allem hinten raus ist es krass, dass da, also die spielen am 16. Februar, Mitte Februar, spielen sie gegen Nürnberg, dann spielen sie an dem gleichen Wochenende gegen Augsburg. Also dieses Wochenende wird eh extrem interessant. Iserlohn gegen die Ice Tigers und dann bei den Augsburger Panthern. Dann spielen sie auch noch einmal gegen Frankfurt in der Schlussphase. Und ich habe es in den 10 Minuten Eishockey schon erzählt, aber wie oft da die unteren noch gegeneinander spielen, ist Wahnsinn. Flo.
Ja gut, es ist halt jetzt noch eine Sauviertel zu spielen, bis auf ein Spiel.
Ja, dann trotzdem. Ist ja, klar, dass sie halt noch spielen. Ja, logisch, aber wenn du musst es trotzdem vor Augen führen, dass die halt dann teilweise noch viermal gegen direkte Konkurrenten spielen. Ja? Klar, also
ja gut, so groß ist die Liga halt nicht. Ne? Also wenn er quasi ein Drittel der Liga unten drin hängt, dann ist klar, dass es noch viele direkte Duelle gibt. Aber das werden auf jeden Fall ganz heiße Dinger werden. Ne? Und dann überlegt man ja auch so, freut man sich denn eigentlich, wenn zwei Konkurrenten gegeneinander spielen? Einerseits ja, sie können nicht beide gewinnen, aber sie können auch nicht beide verlieren. Ne? Da werden auf jeden Fall Punkte verteilt. Ne? Und deshalb werden die ja automatisch noch punkten. Selbst wenn die jetzt wieder anfangen, gegen die ganzen Top-Teams zu verlieren, untereinander werden doch diverse Punkte ausgetragen, verteilt.
Ich sag's dir, wie es ist. Am wichtigsten ist immer selber die Punkte zu holen. Auf sich selber zu schauen. Es ist so.
Danke, danke. Und von Spiel zu Spiel würde ich auch
denken. Ja, von Spiel zu Spiel.
Das ist das Wichtigste.
Am besten immer von Spiel zu Spiel denken und jeweils 3 Punkte holen. Dann denkt sich's.
Wir kümmern uns eh nur um das, was wir beeinflussen können. Das darfst du auch nicht
vergessen. Und dann denkt sich's auch leichter von Spiel zu Spiel, wenn du immer 3 Punkte holst. Musst du auch mal sehen.
Ist doch so, weil es ja doof, wenn du irgendwie gegen Mannheim spielst und denkst, Moment mal, wie spielen die Kölner eigentlich gerade? Ne, das ist ja nicht so klug.
Du musst immer im Moment leben, du musst immer da sein, immer in diesem Moment.
Also ihr seht, Ingolstadt kann eigentlich French feuern, wir beide übernehmen das. Ne? Das wäre, glaube ich, kein Problem.
So viel zu den Iserlohn und Roosters und zum Abstiegskampf. Ich finde es einfach aus neutraler Sicht ziemlich geil, wie eng das da hinten ist. Wir sagen es immer wieder, es ist für die, die beteiligt sind, natürlich überhaupt nicht geil, weil die zittern müssen und möglicherweise dann auch am Ende dann wirklich absteigen. Kommt drauf an, was Kassel macht natürlich in der DEL2 oder vor allem Kassel, muss man sagen. Aber Kassel ist natürlich der heiße Kandidat, die Meisterschaft zu gewinnen. Dann schauen wir in die NHL, oder? Denn da haben wir eine absolute Legende, die zurück ist mit Patrick Roy. Schon eine grandiose Spielerkarriere.
Warum sprichst du denn eigentlich Englisch aus? Müsste nicht eigentlich Patrick Roy oder Patrice sogar? Nee, Patrice heißt nicht, ne?
Nein, aber also das ist halt kanadisch-englisch. Also ich sage ja auch nicht Patrick Roy.
Ist ja Franco-Kanadier.
Ich sage nicht Patrick Roy, Patrick Roy. Ja, als Franzose würde ich mal sagen Patrick Roy wahrscheinlich oder Patrice Roy. Ja. Ne? Aber Patrick Roy. Du sagst ja auch nicht Marc-André Fleury.
Doch.
Marc-André.
Patrice Bergeron.
Bergeron. Ja, weil das halt einfach ein Franco-Kanadier ist. Also es ist halt ein Kanadier. Also es ist eine Mischung aus Französisch und Englisch. Bergeron.
Nee, der Mann heißt nämlich Bergeron.
Okay, sagst wahrscheinlich auch Mario Lemieux.
Richtig.
Und ja, die meisten sagen Mario Lemieux.
Die meisten sind ja auch scheiße.
Sagst du Brodeur oder Brodeur?
Brodeur.
Brodeur. Brodeur, da würde ich auch wahrscheinlich eher Brodeur sagen. Ja, es ist schwierig. Ja. Sagst du Desjardins oder Desjardins?
Ich glaube, er sagt selber Desjardins, deswegen würde ich dann auch Desjardins sagen.
Ohne es hinten, Desjardins, aber sonst müsste er Desjardins sagen, wenn es Französisch wäre.
Richtig.
Sagst du Desjardins?
Als alter Franzose? Ja, absolut. Gott, aber es gibt ja auch Leute, die haben einen französischen Nachnamen, aber kommen aus einer englischsprachigen Community, ne, die halt dann irgendwann mal wohin gewandert sind mit der Familie. Da ist das vielleicht wiederum was anderes.
Aber Kanada ist halt dann doch, klar, es gibt die französisch sprechende Community und trotzdem würde ich immer so, das würde immer eine Mischung aus Französisch und Englisch ist es für mich. Patrick Roy.
Ja, für mich nicht, aber okay. Ist ja auch nicht schlimm.
Also du sagst Patrick Roy.
Ja, Roy, sag ich einfach. Der König, also fang an.
ist als Trainer zurück bei den New York Islanders. Hat ja schon die Colorado Avalanche gecoacht, wurde da sogar mal Trainer des Jahres. Ne? Also überraschend stark da am Anfang bei diesen Avalanche, die im Rebuild waren, war dann 3 Jahre dort, 2013 bis 2016. Ist dann selber zurückgetreten, weil er so ein bisschen mit der Führung nicht zurechtkam. Hatte damals ja auch im Front Office zusätzlich noch einen Job. Jetzt nur in Anführungsstrichen Trainer. Erstes Spiel gewonnen mit den Islanders. Ich finde es einfach geil, dass so ein Typ wieder zurück ist. Denn das ist ja auf jeden Fall klar. Und nicht nur ein Typ, sondern auch als Trainer ja schon erfolgreich gewesen in NHL und jetzt zuletzt auch wieder im Junioren-Eishockey.
Ja, war erfolgreich gewesen, ein bisschen schwierig, also zumindest auf NHL-Niveau. Also erinnern wir uns, er hat damals die Avalanche, die ja historisch schlecht waren, in dieser verkürzten Lockout-Saison war das, glaube ich, ne? Die halbe Lockout-Saison, ne? Da war die doch so schlecht, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, ne? Und dann hat er die danach doch wirklich nach oben geführt, aber damals kam das ja so auf, dass man erstmal so von so anderen Werten wie Corsi und so hört es. Und dann sagt er die ganzen Leute, naja, die gewinnen sehr viel glücklich, die werden nichts reißen in den Playoffs, ist er da noch nicht so gekommen. Und ja, dann war auch relativ schnell wieder Ende und seit 2016 war er nicht mehr in der NHL. Also klar, er war jetzt in der Quebec League, hat zweimal den Memorial Cup gewonnen. Das ist jetzt auch nicht nix, ne? Das ist schon beeindruckend. Gerade weil du ja sehr viele K.O.-Spiele machen musst, um auch dann in deiner heimischen Liga was zu reißen und sowas. Schon krass. Aber ich weiß nicht, wenn man 8 Jahre raus war aus dem NHL-Business, ob man da dann wieder so genau die richtige Wahl ist. Ich bin da, ehrlich gesagt, ein bisschen skeptisch.
Was auf jeden Fall zu sehen war in vielen Videos, dass er ist ein extrem engagierter Typ, war natürlich als Spieler schon, ist er als Trainer jetzt auch. Also der leitet das Training nicht einfach so und steht ja, da stoisch.
Ja. Grundsätzlich, dass sie alle in das Lambert rausgeschmissen haben, völlig richtig. Ne? Ich frage nur, ob Boah der richtige Mann ist. Ja.
Aber also Lou Lamoriello sagt, das war der einzige Kandidat. Also er wollte unbedingt Patrick Roy, dann werden wir jetzt verfolgen, was er reißen wird mit den Allen. Ist auf jeden Fall eben zu erkennen, dass er einer ist, der wachrüttelt, der eben dann auch vielleicht in so einer Phase, wo die Islanders drohen, die Playoffs zu verpassen, dann auch der richtige Mann ist, um zumindest mal ja die wieder ein bisschen auf Kurs zu bringen. Und ich bin gespannt, ob er das eben, was er in der Quebec Major Junior Hockey League oder Junior Hockey League gezeigt hat, auch in der NHL jetzt zeigen kann.
Ja, und vielleicht muss man auch eher mal darüber reden, wie dieser Kader aussieht und ob Lou Lamoriello mit jetzt 81 Jahren auch der richtige Mann ist. Ne? Also ja, hat Riesenerfolge gefeiert in New Jersey, gerade mit seinen unkonventionellen Sachen auch. Aber ich finde, in den letzten Jahren hat er eigentlich gar nichts mehr gerissen. Ich meine, die Islanders hatten mal so eine ordentliche Saison, finde ich, also die dann wirklich sehr gut war. Aber erinnern wir uns, dass sie vor 2, 3 Jahren irgendwie mal als eventueller Hauptrundenmeister gehandelt wurden und dann völlig abgestürzt sind. Und wenn du dir den Kader so anguckst, da ist auch so viel Durchschnitt bei, ne? Ich meine, gibt's außer Basal noch so einen Spieler bei den Islanders, wo du so sagst, oh, das ist aber echt einer, auf den man auch mal aus anderen Städten guckt und den viele andere Vereine gerne haben würden?
Ja,
weiß ich nicht.
Nee,
ja, aber so Sorokin natürlich, klar, gar keine Frage.
Ja, aber genau. Sonst. Ja, aber das war ja auch in dieser einen Saison, wo sie ganz weit gekommen sind, wo sie bis ins Conference-Finale gekommen sind, ja auch schon so, dass du sagst, wow,
Halbfinale. Offensiv. Wir nennen es hier Halbfinale.
Genau, oder Halbfinale. dass sie da eben defensiv vor allem gut gespielt haben, ja, und nach vorne viel über Konter gespielt haben und irgendwie, ja.
Diese vierte Reihe, damit sie sich ist.
Ja, sowas, genau, ne? Genau, so in die Richtung. Aber jetzt ist halt das Problem, die Defensive ist halt echt richtig schlecht jetzt in dieser Saison. Also das haben sie auch nicht mehr. Und dann haben sie eben nach vorne auch nicht so die Game Breaker. Also insofern auch nicht so eine einfache Aufgabe für Patrick Roy. Große Tradition natürlich dieser Club, also die Islanders, aber es ist irgendwie so, wie findest du das? Also die haben ja Anfang der 80er ihre Stanley Cups gewonnen, aber ich finde Strahlkraft haben halt die Rangers, obwohl wo die Islanders zwischenzeitlich wirklich viel erfolgreicher waren. Die Rangers haben deutlich mehr Strahlkraft. Du hast dann irgendwie so, denkst sofort an Lundqvist, das ist halt nicht nur ein guter Eishockeyspieler, sondern irgendwie so ein Typ, auch so ein, ja, irgendwie so ein Model-Typ, der dann irgendwie mit seiner Gitarre da irgendwie was runterschrubbt und irgendwie Spektakel und irgendwie, ja, New York halt. Und bei den Islanders ist immer so, ja, die von der Insel so ein bisschen ist. Also,
ja, das hat das andere. Man darf ja nicht vergessen, wie dieses Verein entstanden ist. Der ist ja eigentlich so ein Notding gewesen, weil es ja damals die Konkurrenzliga gab, die WHA, und die wollte ja gerade so in Städte rein, in denen die NHL noch nicht ist, aber auch in Großstädten, wo sie sagte, naja, da kann es vielleicht mehr als einen professionellen Eishockey-Club geben, machen wir einen zweiten Club. Und dann hat die NHL ja ganz schnell die Islanders gegründet, um halt direkt 2 New Yorker Teams zu haben, die diese andere Liga da gar nicht Fuß fassen kann. Deswegen ist das ja eh schon eher so ein Hilfskonstrukt. Also das Leben von den Leuten, die da rund um die Halle leben, hat sehr, sehr wenig mit dem zu tun, was wir aus Fernsehsendungen oder Urlauben oder was auch immer oder Nachrichten aus Manhattan kennen. Das ist eine völlig andere Welt. Manhattan ist ja vielleicht so das Zentrum der westlichen Welt, ne? Und dass die New York Rangers in dieser ikonischen Halle da Downtown Manhattan natürlich eine ganz andere Strahlkraft haben als so ein Team aus der in Anführungszeichen Provinz, ist auch klar. Aber ich gebe dir auch sportlich recht, ne? Obwohl die Islanders in den 80ern, Ende 70er, Anfang 80er, habe ich diese unfassbare Phase hatten, da mit Mike Bossy und sowas, ne? Haben sie natürlich nie den Status der Rangers erreicht. Und sie grenzen sich ja auch so bewusst ab, wenn man das die Lage und diese alte Halle gehabt, dann sind sie mal ins Hipster Brooklyn gezogen, hat den ganzen Fans nicht gefallen, nee, wir wollen wieder raus aus Land und so. Also ist ja auch so ein Kokettieren mit diesem Underdog-Ding. Wir sind eben nicht das Glamour-Team aus New York City, Manhattan, sondern wir sind hier die Leute vom Land, ne? Und das spiegelt sich irgendwie auch, finde ich, auf dem Eis wieder.
Übrigens, die NHL hat in der Saison 2021 dein Wording übernommen und hat ja damals, also die Islanders waren 1920 und 2021 im, wie Bernd sagt, Halbfinale. 2021 hat es ja sogar die NHL Semifinals genannt, weil da gab es ja keine Conferences in der Post-Covid-Saison oder in der ersten dann wieder.
Gary und ich, ganz teilte Verbindung.
Zwei Geschichten noch zu Patrick Ra, aber eher aus der Spielerkarriere. Die eine ist die er wahrscheinlich kennt von seinem Trade, also Dezember 1995 gegen die Red Wings gespielt und die mit ihren starken Russen, vor allem Fedorov, der da aufgezockt hat, haben Roy 9 Tore eingeschenkt und erst dann Mitte des Spiels wurde er sozusagen erlöst von Trainer Mary Tremblay rausgenommen. Und alle haben abgeschlagen bei ihm.
Ist er nicht selber vom Eis gefahren? War das nicht genau die Sache, dass er ihn eben nicht erlöst?
Er durfte dann runter, ja. Also ich glaube, er ist dann selber.
Er wollte schon vorher, ne?
Ja, genau. Auf jeden Fall geht er dann auf die Bank, geht an Tremblay vorbei, sagt ihm irgendwas, dreht dann nochmal um, geht zum Präsidenten, zu Ronald Corey, der hinter der Bank sitzt, also hinter der Spielerbank sitzt, direkt, und sagt ihm, das war mein letztes Spiel als Canadian. Und so war es dann auch, ne? Also da ist 4 Tage später dann zu den Avalanche getradet worden, hat dann da den Stanley Cup gewonnen und dann nochmal den Stanley Cup gewonnen. Also insgesamt 4 Stanley Cups, 2 mit den Canadiens, 2 mit den Avalanche, 3-mal die Conn Smythe als einziger Spieler, 3-mal Playoff-MVP geworden. Also bei 3 von 4 Stanley Cups hat er eben dann auch den MVP-Titel bekommen, also überragende Spielerkarriere.
Und man darf ja nicht vergessen, was er für eine Legende in Montreal war. Ne? Also erst natürlich als Franco-Kanadier, dann hat er ja ganz früh in seiner Karriere schon diese Riesenerfolge gefeiert, gerade als überragender Playoff-Torhüter. Und es gibt ja diesen alten Spruch, so in der ganzen Provinz Quebec gibt es 2 verantwortungsvolle Positionen. Das eine ist irgendwie Chef der katholischen Kirche, das andere Torhüter bei den Montreal Canadiens. Das sind also die beiden Hauptsachen, auf die in der Öffentlichkeit geachtet wird in Quebec. Und er war ja wirklich die Legende überhaupt, quasi so der Hometown-Boy, auch wenn er, glaube ich, nicht direkt aus Montreal kommt. Und dann holt er diese ganzen Titel und sagt dann quasi selber, mir reicht, ich habe keinen Bock mehr auf euch, ich gehe woanders hin. Und der Erfolg gibt ihm absolut recht, weil er in Colorado eigentlich nochmal genauso eine Legende wurde. Ne?
Auch neuen Stil ja eigentlich geprägt, den Butterfly-Stil reingebracht in die Liga, also einfach als Spieler extrem viel Einfluss. Und noch ein geiler Spruch von ihm, das ist ja dauernd auf Twitter und Instagram natürlich auch wieder zu sehen, jetzt wo er wieder Trainer ist, in dem Playoff 96, also da, als er mit den Avalanche den Stanley Cup gewonnen hat, haben sie eine Runde oder 2 Runden vorher gegen die Chicago Blackhawks gespielt, also sprich in der, also noch nicht im Conference-Finale, sondern Conference-Halbfinale, was ist das Viertelfinale, ja, in deiner Rechnung?
Oder 2. Runde,
ja,
kann man auch so sehen.
Ja. Und dann stand es 2-2 und Jeremy Roenick hat in einem Interview gesagt, dass sein Suspensorium noch am Hallendach des United Centers hängt, also das von Patrick Ross. His jockstrap is still hanging from the rafters, hat er gesagt. Und dann wurde Patrick Ross auf diese Aussage von Jeremy Roenick angesprochen und er hat gesagt, I can't really hear what Jeremy says because I got my 2 Stanley Cup rings plugged in my ears. Geile Aussage. Und zu diesen 2 Stanley Cup-Ringen kamen dann noch 2 weitere mit den Colorado Avalanche. Patrick Roy.
Immer als absoluter Leistungsträger, ne?
Das ja, ist ja logisch.
Sache, ne? Und als Torwart bei 2 verschiedenen Vereinen zweimal so eine kleine Dynastie mitprägen, das ist schon echt beeindruckend, muss man sagen.
Ja. Patrick Roy ist zurück. Die Iserlohn Roosters sind zurück. Bernd Schwickerath war nie weg.
Er war nie weg.
So ist es.
Manchmal abwesend, aber er war nie weg.
Genau, gedanklich vielleicht ab und zu. Aber ja. Danke dir, Bernd.
Danke dir, Christoph.
Und danke euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche oder dann, wenn ihr wollt, 10 Minuten Eishockey, steady.de/bisselhockey. Von Montag bis Freitag, immer mittags, die 10 Minuten Eishockey zum aktuellen Geschehen im deutschen und internationalen Eishockey. Ciao, ciao.
Tschö.
We'll be right back.
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.